Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Wir sind letzte Church Zone mit unserer neuen Themenstaffel Geschichten ins neue Jahr gestartet. Und in dieser Themenstaffel geht es um die Kraft, die in Geschichten drin liegen kann. Es gibt Geschichten, die seit mehreren Generationen unsere Kultur prägen, die immer und immer wieder erzählt werden, in unterschiedlichen Formen, mal von der Oma, mal auf der Kinoleinwand. Und bei diesen Geschichten spielt es keine Rolle, ob sie wirklich passiert sind, also ob das tatsächliche Begebenheiten waren, sondern die Kraft liegt eigentlich darin, ob so eine Geschichte quasi die Handlungen, die Personen, die Erzählstruktur unser Herz berühren, irgendetwas in uns zum Schwingen bringt. Es sind die Wahrheiten, die zwischen den Zeilen stehen. Dann kann so eine Geschichte frei erfunden sein, aber wenn die Wahrheiten zwischen den Zeilen uns berühren, dann kann sie eine Kraft haben. Und dann gibt es auch oder zeigt sie Vergleichspunkte zu dem Leben, zu dem Alltag von uns und dann berührt uns so eine Geschichte. Jesus wusste anscheinend, dass Geschichten so eine Kraft haben können und deswegen hat er sich Geschichten genommen, hat Geschichten erfunden, um damit seine Inhalte, die er vermitteln wollte, zu vermitteln. Und er hat damit immer wieder die Leute sprachlos gemacht. Es waren Geschichten, die nicht typisch waren, so nach dem Motto, ach, ich weiß schon, wie es ausgeht, sondern es gab immer wieder Wendungen drin. Und er hat sich dabei einer ganz populären Erzählform damals bedient, die auch andere Rabbis gebraucht haben. Das waren die sogenannten Haggadahs, Geschichten, die einen Punkt, und zwar einen Punkt verdeutlichen sollten. Also nicht Geschichten, wo es irgendwelche viele, viele Vergleichspunkte gibt, sondern es ging eigentlich um einen Punkt, der vermittelt werden sollte. Und diese Geschichten, die hatten mit dem Ziel, dieser eine Punkt hatte das Ziel, die Leute aufzurütteln, teilweise auch zu provozieren. Jesus hat auf jeden Fall Geschichten erzählt, die Menschen provoziert haben. Und diese Geschichten sollten die Zuhörer zu einer Entscheidung drängen. So haben wir beim letzten Mal gleich eine Trilogie von Geschichten uns angeschaut, nämlich Geschichten vom Finden. Und deren Aussage war, also der Punkt, den Jesus vermitteln wollte, du feierst, wenn du etwas gefunden hast, was du verloren hattest. Und die Entscheidung sozusagen, die es an uns gestellt hat, war, feierst du mit, wenn verlorene Menschen von Gott gefunden werden? Heute schauen wir uns eine weitere Geschichte an, die Jesus erzählt hat, aber bevor ich dazu komme, stelle ich mich ganz kurz vor, für alle die mich nicht kennen oder nicht so gut kennen. Klaus Engelmohr ist mein Name und ich bin Pastor hier im Projekt X und ich freue mich über jeden, der heute hier ist, ganz egal, ob du schon zum 1000. Mal hier bist, ich weiß gar nicht, ob wir schon von Anfang, geht noch gar nicht, aber sag mal 100 Mal bestimmt, oder ob du heute zum ersten oder zum zweiten Mal da bist, sehr, sehr genial, dass du dir die Zeit nimmst, hier dabei zu sein. Ich hoffe, dass diese Geschichten oder diese eine Geschichte, die ich heute erzähle, die Jesus erzählt hat, dich berührt, etwas in dir zum Schwingen bringt und dass du damit einen Schritt weiter in deiner Persönlichkeit wachsen kannst, einen Schritt weiter kommst in deinem Glauben, in deinem Vertrauen zu Gott. Das ist der Grund, warum wir diese Church Zone machen, damit Menschen Schritte machen können, sich weiter positiv weiterentwickeln, vor allen Dingen, dass Menschen im Bezug zu Gott, im Vertrauen zu Gott einen Schritt weiter kommen. Und dafür versuchen wir das Setting hier so zu machen, dass auch Menschen, die sich eigentlich mit Kirche und Glaube schwer tun, hier trotzdem einen Ansatz finden, wo sie sagen, wow, unter dem Setting könnte ich mir gut mal vorstellen, darüber nachzudenken. Also wir schauen uns heute eine weitere Geschichte an, die Jesus erzählt hat, in der bestimmte Personen und bestimmte Rollen vorkommen. Es war auch ganz entscheidend in diesen Haggadah, dass es Rollen gab, die bestimmten Figuren zugeordnet wurden. Und Jesus hat bei diesen Rollen immer versucht, Personen zu nehmen, die einen Bezug zu dem Alltag damals hatten. Also damals für viele, viele Leute ganz nahe Bezug waren Hirten, Bauern zum Beispiel, aber auch, das berührt uns heute genauso, Söhne, Väter, Priester, waren damals wichtig, Herren, Sklaven, also das, was es damals in der Gesellschaft so gab. Und In der Regel gab es in den Haggadahs, die Jesus erzählt hat, zwei Hauptrollen. Manchmal auch noch ein paar Nebenrollen, aber eigentlich erstmal zwei Hauptrollen. Und von den beiden Hauptrollen war eine Rolle, die quasi Gott symbolisiert hat oder die für Gott stand. Ja? Jesus hat also Geschichten erzählt, weil es ihm wichtig war zu erklären, wer ist Gott. Also spielte in diesen, ja, in den Geschichten gab es eine Rolle, eine Person, die Gott verkörperte. Und weil es in diesen Geschichten von Jesus darum ging, die Beziehung zu Gott zu beschreiben, gab es dann eben auch in der Regel eine zweite Hauptrolle sozusagen, die uns verkörpert, uns Menschen, speziell natürlich erstmal die Zuhörer, die Geschichte damals gehört haben, aber heute, wenn wir es lesen, auch sozusagen für uns stehen. Insofern kann es gut sein, dass, wenn ich jetzt die Geschichte gleich erzähle, du dich in dieser Geschichte wiederfindest. Das ist so gedacht, das hat Jesus so gewollt. Außerdem kommen in vielen Geschichten Könige vor. Da kommt oft ein König vor und die Rolle des Königs, das ist ein bisschen schade, charakterisiert nicht etwa dich, sondern in der Regel Gott. Wäre natürlich schön, wenn wir das wären, aber genau. Und unsere Aufgabe ist dann rauszufinden, gerade in der Geschichte, die ich erzähle, welche der Personen, die sonst noch vorkommen, bin denn ich? Die Geschichte von heute steht im Bericht, den der Matthäus geschrieben hat, im sogenannten Matthäus-Evangelium im Kapitel 18. Das ist eine Geschichte von einem König und zwei seiner Diener. Und um schon mal zu spoilern, neben deiner Suche, wer denn du jetzt eigentlich in der Geschichte bist, geht es heute auch um Mathematik. Keine Angst, also für alle von uns, die hier sich mit Mathe nicht so leicht tun und das in der Schule schon blöd fanden, kein Problem, ich habe mich da leicht getan und ich habe gerne Mathe gemacht und ich werde auch rechnen. Genau, aber es ist wichtig, Mathe ist wichtig, damit wir den Überraschungsmoment in dieser Geschichte verstehen. Damals war den Leuten das klar, wir müssen dazu rechnen. Ich werde es gleich erklären, warum wir das brauchen. Viele Geschichten von Jesus, genauso wie die von heute, waren eine Antwort auf eine Frage. Und so lesen wir in dem Kapitel 18 vom Matthäus-Evangelium an dem 20. Vers folgendes. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Also Petrus fragt, wie oft muss ich vergeben, vor allem wenn mir jemand immer und immer und immer wieder Unrecht tut, vielleicht sogar das gleiche Unrecht tut. Und wenn hier Bruder steht, ist schon mal wichtig für uns zu wissen, dann war das nicht der leibliche Bruder, der hier gemeint war, erstens. Außerdem war das damals so, dass damals auch die Frauen also im Grunde genommen hätte man da Mitmenschen schreiben können. Das war einfach die Redensweise, wie man damals geredet hat. Bei uns hat sich das heute glücklicherweise ein bisschen geändert, dass wir, wenn wir von Männern und Frauen sprechen, das auch klar machen. Damals hat man einfach Brüder gesagt, aber nehmt euch da also nicht irgendwie davon abschrecken lassen, sondern das meint uns oder alle Menschen letztendlich, alle Mitmenschen von dem Petrus. Also, wie oft muss ich vergeben? Man muss dazu wissen, verschiedene Rabbis damals haben die Zahl 3 genannt. Haben gesagt, wenn jemand dir ständig immer wieder dasselbe Unrecht zufügt, 3-mal reicht und dann musst du nicht mehr vergeben. Und der Petrus wusste, naja, dass der Jesus auch manchmal die Dinge, die andere geistliche Führer sagen, ein bisschen kritisch sieht, dass er die Messlatte etwas höher legt. Und vielleicht hat er deswegen gesagt, 7-mal? Reicht es denn, 7-mal zu vergeben? Aber Jesus sagt Folgendes, nein. Gab Jesus ihm zur Antwort, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Und auch dabei muss man jetzt die hebräische Kultur kennen, um das zu verstehen, denn 70-mal 7 meint hier nicht etwa 490, wenn du gut gerechnet hast, sondern es meinte etwas anderes, und zwar 7 war die Vollzahl, 70 mal diese Vollzahl, das muss man jetzt nicht alles in der Tiefe verstehen. Letztendlich ging es hier um, dass Jesus gesagt hat, es gibt keine Grenze. Es gibt keine Grenze. Also wenn er heute gesprochen hätte, gesagt, nicht 7-mal, sondern immer. Und um das zu erklären, warum das so ist, erzählt jetzt Jesus die Geschichte. Also sie war eine Antwort auf die Frage von Petrus. Da sagt Jesus Folgendes. Darum, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Es gab also hier ein König, der Diener hatte, die bestimmte Dinge verwaltet haben. Und das Reich des Königs symbolisiert das Königreich Gottes, sagt Jesus hier schon gleich. Gleich zu Beginn brachte man einen von ihnen, der ihm Myrion Talanton schuldete. Ich habe das ganz bewusst jetzt mal griechisch geschrieben, weil wenn ihr quasi in der eigenen Bibel nachschaut und vielleicht hat jetzt auch jemand eine App und will mal gucken, was da drin steht. In vielen Bibelübersetzungen steht hier ein unterschiedlicher Begriff, zum Beispiel einen Millionenbetrag steht in moderneren Übersetzungen. Oder Luther hat, da war ja die erste deutsche Bibelübersetzung, die rausgebracht wurde, Luther hat damals vor 500 Jahren geschrieben, 10.000 Zentner Silber. Es gibt andere Bibelübersetzungen, da steht 1.000 Säcke Gold. Und ich habe jetzt ganz bewusst diesen griechischen Begriff da genommen, damit wir das wörtlich übersetzen. Wörtlich bedeutet es nämlich 10.000 Talente. Und was die Talente waren, erkläre ich nachher noch. Dazu brauchen wir dann Mathe. So. Jetzt geht es weiter, und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn, mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schulden zu begleichen. Und ich kann gleich sagen, mit dem Erlös hätte man auch nicht alles zahlen können. Aber dem König war klar, du hast so viel Schulden, du musst mit deinem ganzen Leben dafür büßen, mit deinem ganzen Leben. Ich werde dein Leben auslöschen. Daraufhin, der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Er fleht also den König, seinen Herrn an, bitte, bitte verkauft mich nicht und meine Familie nicht, bitte gib mir nur mehr Zeit, um die Schulden zurückzuzahlen. Da hatte der Herr Mitleid. Und dieses Wort Mitleid, super wichtig, kam auch in der letzten Geschichte vor, 2 Wochen in der anderen Church. Da steht der Vater auf der Türschwelle und sein Sohn, der verloren war, der also abgehauen war, der das ganze Erbe veruntreut hat, läuft auf ihn zu und er läuft mit Mitleid auf ihn zu. Hier auch, der König hat Mitleid mit seinem Diener und er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Also er vergibt ihm die gesamten Schulden, weil der Diener um Erbarmen bittet. Und deswegen erklärt er ihn sozusagen für schuldenfrei. Doch kaum war der Mann, so erzählt Jesus weiter, kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denaria schuldete. Auch wieder ein griechischer Begriff, ganz bewusst habe ich den da reingenommen, weil auch an dieser Stelle stehen quasi in den deutschen Übersetzungen unterschiedliche Dinge, zum Beispiel ein kleiner Betrag oder 100 Silbergroschen oder sowas. Aber ich habe hier ganz bewusst das genommen, um zu sagen, da steht eigentlich wörtlich 100 Denare. Das war auch eine Währung damals. Ich erkläre es gleich, wie gesagt, im Mathe-Part. Aber erst nochmal, anstatt sich zu erinnern, dass er ja gerade aus einer Situation kommt, wo ihm ganz viele Schulden erlassen wurden, er packt den Kollegen an der Kehle, wirkt ihn und sagt, bezahle, was du mir schuldig bist. Und zwar sofort, auf der Stelle. Da warf sich der Kollege, also der Mann, nieder und flehte ihn an, hab Geduld mit mir, ich will dir es zurückzahlen. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schulden zurückgezahlt hätte. Er hat ihn ins Gefängnis gebracht, obwohl das bedeutete, dass er seine Schulden nie zurückzahlen könnte, weil im Gefängnis konnte man damals nicht arbeiten und auch nichts verdienen. Das war quasi das Aus für den Mann. Soweit mal die Geschichte, ich mache hier mal einen kurzen Punkt. Jetzt kommen wir nämlich zum Mathe-Part, um zu verstehen, worum es hier geht. Also die Leute, die das gehört haben, denen ist damals die Kinnlade runtergefallen. Wegen verschiedener Gründe. Und die werde ich jetzt versuchen, mal mit Mathe zu erklären. Also Diener Nummer 1 hatte 10.000 Talente Schulden und Diener Nummer 2 100 Denare. Wobei ein Denar ein Tageslohn war. Das bedeutet, er hatte 100 Tageslöhne Schulden. Und ein Talent waren 6.000 Denare. Das bedeutet, 10.000 mal 6.000, das sind 6 Millionen Tageslöhne, die der Mann dem Herrn schuldete. Das sagt uns jetzt immer noch nicht so ganz viel, aber wenn wir wissen, heute beträgt der Mindestlohn 12,82 Euro, ich hoffe, ich habe das richtig recherchiert, pro Stunde. Das ist bei einem 8-Stunden-Tag wären das 102,56 Euro, wohlgemerkt der Mindestlohn. Ja. Und wenn wir das jetzt hochrechnen, hatte der Diener Nummer 2, 100 Tageslöhne, sind 10.256 Euro Schulden. Durchaus schon ein Betrag. Ja. Der Diener Nummer 1 hatte 6,16 Milliarden Euro Schulden bei diesem König. wir können uns gar nicht vorstellen, was 6,15 Milliarden sind. Wir wissen nur, dass Elon Musk das weiß, ja. Aber wir wissen es nicht. Ja, was ist das? Ich meine, eine unvorstellbar, für Privatpersonen untilgbare Summe an Schulden. Also eine Summe, die du niemals zurückzahlen könntest. Falls doch jemand hier ist, der das zurückzahlen könnte, der kann sich nachher bei mir melden. Ich habe da so ein paar Ideen, wo wir hier bei uns in der Kirche so ein bisschen Defizit haben und er uns helfen könnte. Nein, Spaß beiseite. 6,16 oder das ist jetzt gerundet 1,5 Milliarden Schulden. Klar, Jesus hat hier bewusst übertrieben, aber für die Leute damals war sofort klar, 6,15 Milliarden, das ist absurd. Wer macht so viele Schulden und überhaupt, wer leiht jemandem so viel Geld? Ja. Aber noch viel unglaublicher, und an der Stelle sind den Leuten die Kinnlade ist die runtergefallen, nämlich die Reaktion des Königs. Ja, der Diener Nummer 1 hat ja gebeten, ich habe es vorher vorgelesen, hab Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Ja. Und schaut mal, was der König macht. Der sagt nicht, also erstmal ist ja hier, er bittet gar nicht darum, dass die Schulden erlassen werden oder irgendwie reduziert werden oder so. Er sagt, gib mir Zeit. Aber der König, ja, der sagt nicht etwa, okay, du bittest um mehr Zeit, naja, wenn du mir einen guten Businessplan vorlegst, ja, und der Sinn macht ein stichhaltiges Konzept und wenn du dann noch aufschreibst, wie du dich selber entschulden willst, ja, okay, dann können wir drüber reden, dann lass ich das mit deiner Frau und deinem ganzen Besitz nochmal, dann können wir nochmal drüber reden. Nein, der König lässt sich gar nicht auf diese Bitte nach Stundung ein, sondern stattdessen erklärt er dem Diener, frei von allen seinen Schulden. Alle 6,16 Milliarden verzeiht er ihm oder vergibt er ihn oder entschuldet ihn oder spricht davon frei. Und ganz ehrlich, sowas macht keinen Sinn. Warum sollte jemand so etwas tun? Aber der König wusste, die einzige Hoffnung für diesen Mann, weil niemand hätte diese Summe zurückzahlen können, die einzige Hoffnung für diesen Mann ist nicht ein richtiger Businessplan, sondern die einzige Hoffnung für diesen Mann und seine Familie mit all seinem Hab und Gut ist, Gnade. Gnade. Die Gnade und Barmherzigkeit des Königs, der alle Schulden erlässt. Weil er der König barmherzig ist, behandelt er den Diener Nummer 1 so, dass er nach dem Treffen, nach der Audienz mit dem König als freier Mann den Raum verlässt. Jesus will damit sagen, so ist das Himmelreich. Das Reich, in dem Gott regiert. Klar, in unserer Welt, ja, gerade wenn du vielleicht mit Finanzen in deiner Arbeit zu tun hast, weißt du, das macht niemand. Sowas macht niemand, das macht nicht einmal Elon Musk oder Jeff Bezos oder der Microsoft-Chef Bill Gates. Das macht niemand. Aber Jesus beschreibt Gott so. Und so unvorstellbar das ist, dass er als freier Mann jetzt die Audienz des Königs vom König verlässt, so unverhofft trifft er beim Verlassen des Raums auf einen Kollegen, der ihm was schuldet. Und ich habe mir gedacht, wie großartig eigentlich das, ja? Noch bevor er begreift, was da gerade passiert ist, kommt dieser Rollentausch, ja? Er verlässt als entschuldeter Schuldner den Raum und plötzlich ist er selber Gläubiger. Das ist so ähnlich wie bei UNO, ja? Also wir spielen als Familie, wenn wir UNO spielen, ist gerne mit der Nullkarte als Handtausch. Kennt ihr das? Also du hast quasi ein volles Blatt, 25 Karten, du weißt gar nicht mehr, also du hast öfters mal das plus 2 und plus 4 Karte, die haben sie dir reingedrückt. Und da gibt es aber die Nullkarte, die du jetzt in auf deiner Hand hast. Und wenn du die spielst, ist bei uns die Regel, darfst du mit irgendjemandem, wo du willst, die Karten tauschen. Also der andere hat 2, du hast 25, deine Chance. Ja, und der Rollentausch in dem Spiel, so ganz ähnlich war das hier, aus dem Schuldner, der fast in die Sklaverei verkauft worden wäre, wird jetzt der Gläubiger. Und sein Kollege flieht ihn an und bittet ihn, auch nicht die Schulden zu reduzieren, auch nicht die Schulden zu erlassen, sondern sagt einfach, gib mir Geduld oder etwas Zeit, sei geduldig mit mir. Er braucht genau dieselben Worte wie sein Kollege vor dem König. Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen. Aber der Kollege lehnt es ab, er lässt ihn ins Gefängnis werfen, war damals wohl irgendwie ein bisschen einfacher als heute. Und der Hinweis, dass er dadurch seine Schulden zurückzahlen sollte, ist natürlich ein Hohn, weil auch er im Gefängnis, also er hätte seine Familie gebraucht, die ihn da freikaufen oder sonst irgendetwas. Und wichtig nochmal, es geht hier nicht um kleine Schulden gegen große Schulden, sondern es geht um eine beträchtliche Summe von circa 10.000 Euro und einer Summe, die unvorstellbar groß niemals wieder gut zu machen, niemals zurückzuzahlen wäre. Eine niemals abbezahlbare Summe von Schulden. Und wenn wir nochmal zum Anfang dieser Geschichte gehen, Jesus erzählt ja sie als Antwort auf die Frage von Petrus. Der Petrus hatte gefragt, Herr, wie oft muss ich meinem Mitmenschen vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? 7-mal? Und auch wenn Petrus hier fragt, wie oft muss ich vergeben und sogar eine Zahl vorschlägt, ganz ehrlich, eigentlich wollte er nicht wissen, wie oft er vergeben muss, sondern wann es genug ist. Wann reicht es? Ja, wann ist es genug, wenn jemand mir immer und immer wieder Ungerechtes tut oder unfair zu mir ist? Es muss doch ein Ende geben. Irgendwann muss doch jemand, der mir immer und immer wieder quasi dasselbe tut, muss der doch quasi bestraft werden sozusagen, dass ich ihm nicht mehr verzeihe. Barmherzigkeit hat doch bestimmt irgendwo ein Ende. Vermutlich hatte der Petrus einen Grund, warum er das gefragt hat, war wahrscheinlich verletzt worden. Also das wird keine theoretische Frage gewesen sein. Und er wollte von Jesus wissen, sag mir eine Grenze, wann die Barmherzigkeit ein Ende hat. Aber statt Petrus eine Grenze zu nennen, ab wann das Maß voll ist, tauscht Jesus in der Geschichte die Rollen und sagt indirekt die Frage zu Petrus, denk mal darüber nach, wie oft und wie viel dir schon vergeben wurde. Ist dir nicht eine so große Schuld vergeben worden, die du nie hättest vergeben, also nie hättest selber abbezahlen können oder gut machen können? Und der Punkt von Jesus ist letztendlich der, unsere Fähigkeit zu vergeben nährt sich daraus, wie oft uns vergeben wurde. Sie speist sich daraus, wie oft wir selber Vergebung erlebt haben. Das heißt, Vergebungsbereitschaft entsteht, wenn wir begreifen, was uns schon alles vergeben wurde. Deswegen stellt uns Jesus mit dieser Geschichte folgende Frage. Er fragt, wie siehst du deine Schuld? Wie siehst du deine Schuld, die ich dir vergeben habe? Hast du eine realistische Sicht von dieser Schuld? Und um einen realistischen Blick von unserer Schuld zu geben, benutzt er eben diese zwei völlig unvergleichbar großen Schuldmengen von Diener 1 und Diener 2. Und ich will das nochmal versuchen zu verdeutlichen, um zu verstehen, wie krass das war, was Jesus hier beschrieben hat. Also gehen wir mal davon aus, ich habe mir was mitgebracht, dass man das so sieht hier. Genau, ich habe hier so Bügelperlen mitgebracht, also die Kinder haben, kennen die. Gehen wir mal davon aus, die Schulden von dem Diener Nummer 2 war eine so eine Bügelperle, ja. 10.000 Euro, eine so eine Bügelperle. Und ich will damit niemand zu nahe treten. Wenn dir jemand was Schlimmes getan hat, soll diese eine Bügelperle nicht bedeuten, dass das irgendwie bedeutungslos ist, was dir getan wird. Das hat wehgetan, gar keine Frage. Es geht aber um den Vergleich, ja. Und also wenn das, was der zweite Diener getan hat, so eine kleine Bügelperle ist, ja. Dann ist es wichtig, das in dem Verhältnis, dem Größenverhältnis zu der anderen Schuld zu verstehen. Weil es ist so wichtig, ja, wenn jemand uns wehtut, wenn jemand uns etwas getan hat, was uns verletzt hat, dann fühlt sich das so groß an und so schwierig an, das zu vergeben, ja. Und wir stellen die Schuld, die uns getan wurde, oft eben nicht in dem Zusammenhang zu dem, was wir schon alles getan haben. Wir fokussieren uns auf das, was da gerade passiert und sagen, aber sie hat mich so verletzt oder er hat das und das getan. Aber Jesus vergleicht die Schuld und stellt sie in einen Zusammenhang. Und sein Punkt ist dabei, es gibt einen krassen, krassen Unterschied zwischen dem, was man dir schuldet, dieser Perle, und dem, was du im Laufe deines Lebens an Schuld immer und immer und immer und immer und immer wieder auf dich geladen hast. Die Schuld, die man uns getan hat, diese kleine Bügelperle, ist 600.000 Mal kleiner als die Schuld, die du im Laufe deiner Zeit, also das so sagt Jesus das, das ist der Vergleich von Jesus, auf dich geladen hast. Und tatsächlich reicht das hier nicht, ja. Ich habe bei einem Kollegen im Internet gefunden, wie der Vergleich wirklich wäre. Schaut euch das mal an. 600.000 Bügelperlen. Der kommt aus einer großen Kirchengemeinde und die haben da einen großen Kindergottesdienst und ich glaube von den Mitarbeitern hat sich das alles zusammenkehren lassen oder wie auch immer und dann abfüllen lassen und er hat gesagt, sie hatten dann zum Schluss nicht mehr genügend Behältnisse, deswegen haben sie noch diesen Turm da genommen, um das reinzukriegen. Eine Bügelperle im Vergleich zu diesen vielen Behältnissen mit 600.000 Bügelperlen. Ich fand diesen Vergleich so krass. Jesus sagt, das ist der Unterschied zwischen der Schuld, die man dir getan hat und all der Schuld, die du im Laufe deines Lebens immer und immer und immer wieder aufgeladen hast und die du in Zukunft noch auf dich laden wirst. Und klar, manch einer von uns würde vermutlich sagen, dass das, was ihm angetan wurde, nicht diese eine Perle vielleicht einfach mehr ist, vielleicht so viel, vielleicht aber auch das ganze Glas voll. Und ich verstehe das und das ist absolut in Ordnung. Ich meine, das ist das, was es für Schmerzen bei dir war und das ist in Ordnung. Aber dieses Glas, selbst wenn es voll wäre im Vergleich zu dem, die Frage von Jesus ist letztendlich, welcher Diener bist du in der Geschichte? Der Diener, der so eine Perle Schuld hat? Oder den Diener mit der unfassbaren, unzählbaren, unabzahlbaren Schuld? Und ich kann verstehen, dass Leute an der Stelle abhängen, ja? Weil es fällt unglaublich schwer, das zuzugeben oder zu begreifen. Aber die Frage an dich und mich ist letztendlich, wirst du so großzügig vergeben, wie dir vergeben wurde und wird und in Zukunft noch vergeben wird? Ich weiß, mancher von euch würde wahrscheinlich sagen, letztendlich ich bin, oder hat das erlebt, dass er verletzt wurde, so wie der Petrus auch, dass ihm großen Unrecht getan wurde, vielleicht von einer Person, vielleicht von mehreren Personen. Und das, was dir getan wurde, bitte versteh mich nicht falsch, das war keine Lappalie, überhaupt nicht. Vielleicht hat dich jemand im Streit stehen lassen oder du bist verraten worden von jemandem, dem du sehr vertraut hast oder jemand, der dir sehr nahe stand, ist dir untreu gewesen oder du bist missbraucht worden oder was auch immer, was man dir angetan hat, fühlt sich unvergebbar und ich verstehe das. Und wenn ich oder eigentlich Jesus ja dir sagt, du musst vergeben, dann kann es sein, dass es für dich anhört wie fast wie eine Beleidigung, dass du sagst, Klaus, so einfach ist das nicht und du hast recht. So einfach ist das nicht. Gerade wenn wir tief verletzt sind, so einfach ist das nicht. Aber hier kommt die krasse Wahrheit zum Thema Vergebung. Jemanden zu vergeben ist ja deswegen so schwierig, weil du dafür die Schuld sozusagen erlassen musst, ja? Das heißt, du musst loslassen, was du so in Händen hältst. Im Grunde genommen, dein Recht auf Wiedergutmachung, das hältst du eigentlich fest und das musst du loslassen und das fällt uns so schwer. Vergeben heißt, sich zu entscheiden, du schuldest mir nichts mehr. Und dafür musst du diese Schuld oder beziehungsweise dieses Recht auf Wiedergutmachung loslassen. Und das ist ganz und gar nicht einfach, das ist ganz, ganz krass schwer. Aber es ist nicht so, wenn du schwer verletzt wurdest, dann gibt es letztendlich nichts, was das wiedergutmachen würde. Das ist ja die Wahrheit. Das Verrückte ist ja, selbst wir halten sowas so wie so ein Recht auf Wiedergutmachung in der Hand und wir wissen aber intuitiv, was immer der andere tut, es lässt sich nicht wiedergutmachen. Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Wir kommen nicht da an, wo wir am Anfang, wo der Ausgangspunkt war. Nie kann man das reparieren, was kaputt gegangen ist. Und ist es nicht so, so schwierig es ist, das zu akzeptieren, ist es nicht so, dass es der einzige Weg nach vorne ist, dass wir diese Schuld loslassen? Und ich glaube, dabei ist es so, so wichtig zu verstehen, du kannst die Schuld nur erlassen, wenn du wirklich weißt, was passiert ist. Und das ist ja auch oft unser Problem, dass uns etwas verletzt und dann tun wir so, als sei es nicht passiert oder wir schauen weg. Dabei ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, was hat dich denn eigentlich so verletzt? Und zu sagen, ja passt schon, das ist keine Lösung, es passt überhaupt gar nichts, weil du bist tief verletzt worden. Oft ist es ganz, ganz hilfreich, vielleicht mit einem Seelsorger sich zusammenzusetzen, einfach mal durchzusprechen, was hat mich denn da so verletzt? Was hat genau wehgetan? Weil erst wenn du genau siehst, was es ist, dann kannst du es auch loslassen. Das heißt, es geht jetzt nicht darum, sich in dem Schmerz und im Selbstmitleid zu suhlen, das würde nur bitter machen. Nein, es geht darum, für dich klar zu bekommen, was war der Punkt, der mich jetzt so verletzt hat? Körperlich, seelisch, beziehungstechnisch, was da kaputt gegangen ist. Welche Kosten sind entstanden? Und genau das tut so weh, das zuzugeben. Aber wenn du das weißt, dann kannst du Gott bitten und sagen, gib mir die Kraft, dass ich das jetzt loslassen kann. Ich weiß, das hat mir wehgetan und jetzt möchte ich das loslassen. Gib mir die Kraft, dass ich das überwinden kann. Oft passiert es nicht in einem Schritt. Manchmal sind das viele Schritte, die wir gehen müssen. Ja, mehrere Gespräche, vielleicht sogar eine Therapie, die man braucht, um loslassen zu können. Aber es fängt alles damit an, den Schmerz zu erkennen und zuzugeben und dann sich zu stellen und ihn loszulassen. Aber wenn du das nicht tust, dann hat das Ganze dramatische Folgen, das müssen wir auch wissen. Nichts zu vergeben hat dramatische Folgen. Wenn du nicht vergibst, wirst du verbittern. Und viele von uns haben das erlebt, entweder bei anderen Personen oder so eine kleine Bitterkeit vielleicht, vielleicht ist sie auch schon größer geworden. Wenn diese eine Person auftaucht oder irgendwie ein Gedanken nur auftaucht, dann kommt das schon hoch. Oder diese eine Situation, dann kommt das schon hoch. Und Bitterkeit sperrt uns ein in ein Gefängnis. Und das gilt auch für alle von uns, die an Jesus glauben und sagen, Jesus hat mich von meiner Schuld befreit. Wenn du selber nicht vergisst, dann sperrst du dich wieder in ein Gefängnis ein, nämlich in das Gefängnis der Schuld, was der andere dir schuldet. Jesus vergibt uns unsere Schuld, er entlastet uns von unserer Schuld, von dieser unaussprechlichen, unglaublichen Schuld. Und es wäre absurd, wenn wir uns dann wieder einsperren in die Schuld, die jemand anders uns getan hat. Weißt du, ich sag das Ganze und ich predige das als dein Pastor. Und ich tue das, weil du mir so wichtig bist, weil dein Herz mir so wichtig ist. Deswegen mache ich diesen Job hier. Und deswegen ist es so wichtig, dass du verstehst, es geht um dich. Vergebung ist an erster Stelle wichtig für dich, nicht für den anderen. Für uns ist es wichtig, ja. Es ist wichtig für uns, dass wir vergeben. Paulus, ich sage das hier immer wieder, ist der Typ, der im ersten Jahrhundert die allermeisten christlichen Kirchen gegründet hat. Der hat ganz, ganz viele Briefe geschrieben, die heute noch im Neuen Testament der christlichen Bibel enthalten sind. Und er hat mal an die Gruppe in Galatien, also eine christliche Gruppe, die dort entstanden ist, Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasst euch nicht wieder in die Sklaverei bringen. Christus hat euch frei gemacht. Jesus ist gestorben, ist für unsere Schuld gestorben, um uns von unserer Schuld zu befreien. Er wollte Freiheit für uns. Sein Wunsch war, dass wir frei leben können. Nicht nur befreit sind, sondern auch frei leben können. Machen wir doch einfach nochmal einen Rollentausch. Stell dir mal vor, du wärst der König in der Geschichte. Was hättest du empfunden? Da ist ein Mann, der so unfassbare Schulden hat und du befreist ihn von diesen vielen, vielen Schulden. Also diese krass vielen Perlen. Du befreist ihn davon. Und dann hat dieser Mitarbeiter nichts anderes zu tun, besseres zu tun, als wenige Minuten später von der Schuld seines Kollegen sich selber einsperren zu lassen. Ja? Also erst ist ihm diese krasse Schuld erlassen worden und dann lässt er sich von so einem kleinen Ding quasi einsperren. Das würde dich wahnsinnig machen als König, oder? Jesus wollte mit dieser Geschichte sagen, Gott vergibt uns unsere Schuld, die nicht wieder gut zu machen ist. Deswegen sollen auch wir das, was uns getan wird, vergeben. Egal, ob wir empfinden, dass das so viel ist oder das ganze Glas oder nur eine Perle, ist völlig egal, dass wir das loslassen. Und noch eins, es gibt einen Unterschied zwischen Vergeben und Versöhnen. Das ist super wichtig. Es ist super wichtig, ja. Du wirst dich mit manch einem, der dich verletzt hat, nicht mehr versöhnen können. Du kannst ihm aber vergeben. Das bedeutet, du lässt das los. Bei manchen ist es so, wenn Vertrauen kaputt gegangen ist, dass das Vertrauen nicht wiederhergestellt werden kann. Und es gibt Menschen, da ist es wichtig, dass du in Zukunft skeptisch bist und vorsichtig bist. Gerade vielleicht auch dann, wenn jemand seine Schuld nicht einsieht oder wenn eine Sucht im Spiel ist oder sonst irgendwas. Ja. Aber du kannst vergeben. Du kannst für dich selber loslassen, dass du sagst, du schuldest mir das nicht mehr. Damit du dich selbst entlastest. Und deine persönliche Gesundheit hängt letztendlich von der Bereitschaft an, zu vergeben. Und dafür bekommst du von Gott Vergebung, dass er deine Schuld vergibt. Und wenn du das annimmst, hast du die Kraftquelle, um selber vergeben zu können. Weißt du, Vergebung annehmen befreit uns. Und andere vergeben, erhält uns die Freiheit. Es gibt da ein Zitat, man weiß gar nicht genau, wer das gesagt hat. Manche sagen, der Buddha hätte das gesagt oder manche sagen irgendwelche Management-Trainer. Es gibt auch irgendwelche christlichen Autoren, denen das zugeschrieben wird. Da hat jemand mal gesagt, nicht zu vergeben ist, wie wenn man Gift trinkt in der Hoffnung, dass der andere stirbt. Nicht zu vergeben ist, wie wenn du Gift trinkst in der Hoffnung, der andere stirbt. Seien wir ehrlich, es verletzt uns am meisten, wenn wir nicht vergeben. Und der Punkt von Jesus ist, dass er uns sagen will, wenn du verstehen würdest, was und wie oft ich dir vergeben habe und noch jetzt vergebe und in Zukunft immer, immer, immer vergeben werde, was immer passieren wird, wenn du das verstehen würdest, dann hättest du die Kraft, deine Bitterkeit zu überwinden und zu vergeben. Kann es sein, dass es dir schwerfällt zu vergeben, weil du aus den Augen verloren hast oder auch noch nie wirklich klar gesehen hast, was dir alles vergeben wurde? Jesus will uns sagen, du bist Diener Nummer eins. Ich bin Diener. Wir Menschen sind Diener Nummer eins. Und wir sind befreit worden von Gott, weil er will, dass wir nicht bitter werden und dass er will, dass wir die Kraft haben, anderen zu vergeben. Deswegen reicht nicht 7-mal, es reicht auch nicht 70-mal 7-mal. Es kann keine Grenze geben, weil Jesus will, dass wir dauerhaft als befreite Menschen leben. Und der Weg dahin ist letztendlich dankbar zu sehen, wow, das ist mir vergeben worden. Diese riesige Schuld ist mir vergeben worden. Diese unfassbar vielen Perlen sind mir weggenommen worden, belasten mich nicht mehr. Deswegen, was auch immer andere tun, möchte ich versuchen, das auch zu vergeben. Wie gesagt, das ist nicht einfach, das ist gar keine Frage. Jetzt kann es sein, dass du dich mit Glaube und Gott schwer tust. Dann finde ich schon mal krass, dass du dir das hier alles angehört hast. Aber ja, dann ist das ja gar nicht so einfach, ne? Wenn du sagst, ich weiß gar nicht genau, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Das, was Jesus hier gelehrt hat, ist nicht etwa eine theologische Weisheit. Das ist eine psychologische Weisheit. Jeder Psychologe würde dir heute bestätigen, ohne Quelle der Gnade, ohne dass du selber Vergebung erlebst, wird es unglaublich schwer und es gibt Dinge, die du dann nicht vergeben kannst. Und jeder Psychologe bestätigt die Aussage, dass deine psychische Gesundheit davon abhängt, ob du vergeben kannst. Da gibt es mittlerweile so viele Artikel in der Stern und Bunte und wer da alles drüber schreibt, im Internet, alles voll. Es tut uns am meisten gut, wenn wir anderen vergeben können. Wir profitieren am meisten davon. Das sagen heute einstimmig alle Psychologen. Und Jesus bietet uns Gnade an, die Kraftquelle an, dass aus seiner Vergebung wir die Kraft haben, auch zu vergeben. Ehrlich gesagt, diese Geschichte von Jesus ist wirklich abstrus, ja, absurd. Wer hat, ich meine, diesem Mann so viel geliehen und wer um alles in der Welt häuft so viele Schulden an? Aber genauso sind wir Menschen. Und wer bietet uns alles an, das zu vergeben? Das ist Gott, der König, mit seiner unendlichen Quelle von Gnade und Barmherzigkeit. Und dieser Gott sagt zu dir und zu mir, ich versorge dich mit allem, was du brauchst, damit du, egal was dir passiert, vergeben kannst. Vielleicht hast du festgestellt, dass ich die Geschichte noch gar nicht zu Ende erzählt habe. Und ja, tatsächlich, da ist noch ein Ende, und zwar der provozierende Teil kommt erst noch. Ja, den habe ich uns noch aufgespart. Jesus hat seine Geschichte erzählt, um zu provozieren, um Menschen aufzuwühlen, um sie aufgewühlt nach Hause zu schicken. Er hatte kein Problem damit, Menschen aufgewühlt nach Hause zu schicken. Und er erzählt folgendermaßen weiter. Er erzählt, dass die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Diener, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da nicht mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Und Jesus sagt dann weiter, so wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinen Mitmenschen nicht von Herzen vergibt. Und wenn ich jetzt dieses unschöne Ende dieser Geschichte auffühlt, so hat Jesus das beabsichtigt. Dafür hat er diese Geschichten erzählt, dass wir darüber nachdenken, dass uns das nicht in Ruhe lässt. So hat Jesus die Geschichte beendet und dann ist er gegangen. Und dann hat die Leute alleine stehen lassen. Und weil er nichts mehr dazu gesagt hat, werde ich das jetzt auch nicht weiter kommentieren. Denk selber in der kommenden Woche darüber nach. Lasst uns darüber nachdenken, so wie die Zuhörer damals. Und weißt du, warum wir darüber nachdenken sollen, du und ich? Weil unserem Vater im Himmel der Zustand unseres Herzens am allerwichtigsten ist. Deswegen hat Jesus diese Geschichte vom Herzen erzählt. Er will, dass wir frei leben. Dass wir befreit leben können. Und dass wir von Herzen vergeben, weil das der Schlüssel zur Freiheit ist. Und ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist und deswegen werde ich jetzt noch beten, um Jesus darum zu bitten, dass er uns diese unfassbar große Schuld, die er uns vergeben hat, dass er uns die zeigt. Seine Gnade, seine Güte, seine unendliche Quelle der Vergebung, Weil das ist die Kraft, die er uns geben möchte, damit wir auch vergeben können. Jesus, danke für diese krasse Geschichte. Und ja, danke für dieses krasse Ende, damit wir darüber nachdenken, wie sehr wir uns zerstören, wenn wir nicht vergeben. Und vielleicht ist die Strafe, die du da in Anführungsstrichen androhst, im Grunde genommen diese Bitterkeit, in der wir dann nachher gefangen sind. Unser Gefängnis, in das wir uns fangen, weil wir nicht verzeihen. Jesus, mach unsere Augen auf, was du uns alles vergeben willst, was wir schon alles verbockt haben und falsch gemacht haben und Menschen verletzt haben, bewusst Menschen verletzt haben, Dinge geplant haben, um sie falsch zu machen, weil wir wussten, es ist nicht richtig und es wird andere verletzen. Gott, es ist unfassbar, dass du uns das alles vergeben willst, um uns die Kraft zu geben, damit wir anderen vergeben können. Danke, dass dir unser Herz so wichtig ist, der Zustand unseres Herzens so wichtig ist, dass du diese Geschichte erzählt hast. Und da, wo es dem einen oder anderen von uns echt schwer fällt und wir merken, das geht gar nicht so einfach, gib uns den Mut, Hilfe in Anspruch zu nehmen, zu jemandem zu gehen, mit ihm zu reden, vielleicht erstmal einen Freund, eine Freundin, dann vielleicht einen Seelsorger, vielleicht auch einen Therapeuten, Jesus, einfach, dass wir es schaffen, loszulassen, weil der am meisten belastet ist, wenn wir nicht vergeben, sind wir selbst. Danke, dass du das so klar uns gesagt hast. Hilf uns zu vergeben. Amen.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sonsemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.